Der Herr ist auferstanden. Kann man nicht oft genug hören. Ich lade euch ein, kurz aufzustehen. Wir haben schon sehr vieles gehört und einiges zu verdauen. Streckt doch mal die Hände so richtig weit nach oben, so die Wirbelsäule gerade machen. Ich habe keine Hintergedanken, es geht nur darum, so ein bisschen wieder sich zu bewegen. Und mal nach links, also euer rechts. Und auf die andere Seite. Und nehmt doch wieder Platz. Die Kraft der Auferstehung. Natürlich, es ist Ostern, es ist der Tag, an dem wir uns an die Auferstehung Jesu ganz besonders erinnern. Frage, wieso ausgerechnet an einem Sonntag? Wäre doch praktisch gewesen am Mittwoch, dann hätte man mitten in der Woche einen zusätzlichen Tag frei oder so. Wieso musste die Auferstehung Jesu an einem Sonntag passieren? Lena hört, glaube ich, nichts von diesem Mikrofon. Problem mit dem WLAN. Robin, bist du um? Könntest du es retten? Okay, wir machen auf Deutsch weiter. Wieso an einem Sonntag? Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Es hat einen ganz wichtigen Grund. Gott hat das ganz bewusst so eingerichtet. Gehen wir erstmal ganz zurück an den Anfang, die ersten Seiten der Bibel. Da wird berichtet, wie Gott diese Welt erschafft, wie Gott diese Welt macht. Er nimmt sich eine Woche Zeit dazu. Und jeder Tag der Woche hat etwas Besonderes. Am ersten Tag dieser Woche, macht Gott aus dem Chaos, das da war, Tohu Wabohu heißt es auf Hebräisch, macht Gott Schritt für Schritt Ordnung und Schönheit. Am ersten Tag sagt er, es werde Licht. Vorher war es nur dunkel, nichts zu sehen, keine Orientierung, keine Hilfe. Es werde Licht. Und er trennte dieses Licht von der Finsternis. Der Rhythmus, die Zeit wurde eingerichtet. Vorher gab es nur Chaos, nur Durcheinander. Oh, das war zu schnell, da sind ja alle drauf. Am zweiten Tag sagte Gott, es werde eine Wölbung oder mit unseren Worten, die Atmosphäre, der Lebensraum, der Raum zum Atmen soll sich auftun. Vorher gab es nichts, keine Luft zu atmen. Gott bereitet Schritt für Schritt seine Schöpfung vor. Und am dritten Tag, es trenne sich Land und Meer. Der Lebensraum nimmt Gestalt an. Land und Meer werden getrennt. Und auf dem Land sollen Blumen, Bäume, Büsche, Pflanzen, Gras, alles, was uns so vertraut ist, was es vorher nicht gab, das soll hervorsprießen. Ich stelle mir das fantastisch vor. Vorher wie Wüste und Gott spricht, ein Garten. Und am nächsten Tag füllt sich dieser Garten mit Lebewesen. Das Meer wimmelt von Fischen, das Land wimmelt von allen möglichen Arten von Tieren. Leben, Schönheit, es wimmelt nur so. Und am Freitag, am vorletzten Tag der Woche, da geht es ein bisschen anders zu. Gott sagt nicht einfach, es werde Mensch oder so. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Gott selber legt Hand an. Vorher hat er es geschaffen durch sein Wort. Beim Menschen legt er selber Hand an. Damals wirklich die Krone der Schöpfung. Wir haben es vergeigt, aber damals war es noch so. Und am letzten Tag, am Samstag oder am Sabbat, war eben Sabbat, Ruhetag, Pause. Gott ruhte. Er ruhte Und er freute sich an dem, was er geschaffen hat. Er bestaunte die Schönheit der Schöpfung, die Ordnung, die Liebe, das, was er in diese wunderbare Welt hineingelegt hat. Wenn wir jetzt zurückzählen, welcher Tag war der erste Tag der Schöpfung? Welcher Wochentag? Der Sonntag. Die Schöpfung fing an einem Sonntag an. Sonntag war der erste Tag der Schöpfung. Und darum hat Gott ihn auch gewählt als ersten Tag der neuen Schöpfung, sprich der Auferstehung Jesu. Leider blieb es nicht dabei. Die Menschen, die gesamte damals existierende Menschheit, also alle beide, wandten sich von Gott ab, entschieden sich bewusst gegen ihn. Und das war kein Kavaliersdelikt, das war kein Teenager-Trötzeln, das führte dazu, dass ein Riss durch die ganze Schöpfung ging. Chaos an allen Fronten. Jedes Atom der Schöpfung wurde von diesem Chaos betroffen, ganz besonders die Menschen. Die Macht des Chaos, die Macht des Tohuwabohu, die Gott vorher in der Schöpfung in die Schranken gewiesen hatte, die brach wieder auf. Und wir sehen sie überall. Zeitung aufmachen, Tagesschau anschauen, was auch immer. Das Chaos tobt. Diese Mächte der Finsternis sind wieder von der Leine gelassen. Wegen uns, wegen der Sünde der Menschen. Das Alte Testament erzählt viele Geschichten darüber, wie sich das auswirkt. In den letzten Wochen habe ich in meiner stillen Zeit die Geschichte von David wieder mal gelesen. Eine Geschichte von Ehebruch, von Mord, von Kriegen, von Gewalt, von Flucht, von Hass. Da sieht man nicht viel von der Schönheit, von der Gerechtigkeit, von der Liebe, die Gott von Anfang an in seine Schöpfung hineingelegt hat. Eher das Gegenteil. Gott hat die Welt, die Tiere, die Menschen, alles so schön geschaffen. Er hat uns Menschen schön, mit Sinn für Schönheit geschaffen. Und wir bringen es fertig, das zu verdrehen. Statt Schönheit schaffen wir Chaos. Statt Pflugscharen Schwerter oder halt Panzer oder was auch immer. Statt Schönheit Wohnsilos und Zweckmechanismen. Und wir gewöhnen uns einen Lebensrhythmus an, der uns kaum Zeit und Luft lässt, um die Schönheit zu bewundern. Gerechtigkeit. Gott hat uns Menschen mit einem tiefen Sinn für Gerechtigkeit geschaffen. Und einerseits leiden wir an Unrecht und andererseits steckt in jedem Mensch die Tendenz, sich selber an erste Stelle zu setzen. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. Hauptsache für mich stimmt's. Lügen werden vorgeschoben, um das eigene Interesse durchzusetzen, um Kriege vom Zaun zu brechen, in der Ukraine, aber auch an vielen anderen Orten. Liebe, der Höhepunkt von Gottes Schöpfung, das Wesen, das Herz Gottes, das er in diese Schöpfung und in uns Menschen hineingelegt hat, wird völlig pervertiert. Prostitution, Pornografie ist das Gegenteil von Liebe, aber wird als solches verkauft. Es ist grauenhaft. Es werden seltsame Shows veranstaltet, wo irgendwie das Wort Liebe rumgeboten wird, aber es geht um, keine Ahnung, ich gucke die nicht, aber alles andere. Aber das ist auch schon im Kleinen so. Letzten Sonntag hat Martin in seiner Predigt darauf hingewiesen, wie Liebe funktioniert, was Liebe wirklich ist. Wer das verpasst hat, man kann das noch nachhören oder nachlesen. Wir verdrehen es gerne und sagen, Liebe ist das, was in mir gute Gefühle hervorruft. Mein Partner ist verantwortlich, in mir gute Gefühle zu wecken. Und wenn er oder sie darin nicht genügt, dann war es das mit der Liebe, dann suche ich jemand anderen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Liebe wirklich ist. Die Sünde führt dazu, dass Gottes gute Gaben nicht nur ignoriert, sondern pervertiert werden. Und jetzt? Gott hätte natürlich sagen können, okay, schlagen wir die Welt zu Klump, Experiment misslungen, wir machen es auf dem Mars oder irgendwo nochmal von Null an. machen es diesmal mit Robotern und nicht mit Menschen, die sich nicht falsch entscheiden können. Wobei ich zweifle manchmal, wenn ich meinen Drucker kenne. Da ist auch irgendwas von Sünde einprogrammiert. Gut, anderes Thema. Aber Gott liebt die Welt und Gott liebt die Menschen trotz allem und er will sie nicht einfach auf den Müllhaufen schmeißen. Er hätte die Macht und das hätte ihm ganz viel Ärger erspart. Aber er will es nicht, weil er Liebe ist, weil er Gerechtigkeit ist, weil er Schönheit ist. Er will das, was er gut und schön geschaffen hat, retten und nicht wegwerfen. Weil wir Menschen das Problem sind. Aber wir Menschen das Problem nicht lösen können, wird er selber Mensch in seinem Sohn Jesus. Und Jesus kommt nicht nur schnell die Erde besuchen, Karfreitagmorgen machen wir das mit dem Tod am Kreuz schnell, damit das durch ist. Er wird ganz einer von uns. Er wird geboren wie wir. Er wächst auf wie wir. Er muss laufen lernen wie wir. Alles wird einer wie wir. Aber ohne Sünde. Und er, daran haben wir am Karfreitag wieder gedacht, er steht als wahrer Mensch für die ganze Menschheit hin. Und die ganze Wucht der Finsternis tobt sich an ihm aus. Alles, was wir ausgefressen haben, tobt sich an ihm aus. Jedes Leiden, jede Träne, jeder Hass, jeder Egoismus, jede Gedankenlosigkeit, all das prasselt am Karfreitag auf Jesus ein. Er, der Einzige, der das nicht verdient hat. Und was passiert Karfreitag? Ist vielleicht ein etwas schräges Bild, aber als ich so nochmal drüber nachgedacht habe, mir kommt es vor, wie Jesus geht in das Kernkraftwerk der Sünde, in das Kernkraftwerk des Bösen hinein und er ist der Einzige, der die Brennstäbe nicht nur rausnehmen, sondern in sich aufnehmen kann. Das kostet ihn das Leben. Aber die Kraft, die tödliche Strahlung dieser Brennstäbe kommt zum Ende. Die Reststrahlung ist noch da, an der leiden wir immer noch. Aber die Brennstäbe des Bösen, die Macht der Sünde, hat Jesus am Kreuz rausgenommen. Und jetzt? Das war noch nicht alles. Das war erst die Grundlage, sozusagen reinen Tisch schaffen, damit das Wunder der Neuschöpfung, der neuen Schöpfung an diesem neuen Sonntag anfangen kann. Es ist eine andere Art der Schöpfung. Bei der ersten Schöpfung war vorher nichts, nur Chaos. Die neue Schöpfung wird mitten in die alte Schöpfung, in die bestehende Schöpfung hineingepflanzt und wächst von ganz kleinen Anfängen immer mehr. Jesus hat den Tod überwunden. Der Tod ist besiegt, ein für alle Mal. Es gibt keinen Weg dahinter zurück. Und die Revolution der Liebe, der Schönheit, der Gerechtigkeit hat angefangen. Manchmal ganz unscheinbar, manchmal in aller Schwachheit. Wir lesen darüber zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Völlig verängstigte Jünger, deren Lebenstraum zerstört war, stehen mutig vor eine große Menschenmenge hin. Über Nacht. Jesus stellt durch seine Auferstehung die patriarchalische, die falsche patriarchalische Ordnung in Frage, weil die Frauen waren die Letzten am Kreuz und die Ersten am leeren Grab. Wir Männer vergessen das nachher dann gern wieder und reden dann über Petrus und Johannes und all die. Aber die Frauen waren die Letzten, die ausgehalten haben und die ersten Zeugen, sozusagen die ersten Apostel. Petrus ist zusammen mit dem römischen Hauptmann, mit einem Hauptmann der Besatzungsarmee, einem Heiden. Juden hätten den nicht mal angeguckt. Der Hass war so tief. Das Evangelium überwindet diesen Hass Weil die Grundlage der Beziehung ist nicht mehr meine Abstammung, meine Position, meine Macht oder Ohnmacht, sondern Jesus. In christlichen Gemeinden serviert der Meister seinem Sklaven das Abendmahl. Die von Sünde geprägte Ordnung wird auf den Kopf gestellt. Oder genauer gesagt, sie steht eben jetzt auf dem Kopf und wird auf die Füße gestellt. Die Verkündigung des Evangeliums, das finde ich so eine nette Anekdote, führt in Ephesus zu einer Wirtschaftskrise in der Götzenindustrie. Verkauft sich nicht mehr so gut, wenn die Leute nicht mehr dran glauben. Und in der Kirchengeschichte setzt sich das fort. Hier in unserer Gegend, Gallus und andere Mönche fangen an, Bildung zu bringen. Sie fangen an, die Menschen aus der Gefangenschaft von Götzen und Gurus rauszuholen. Menschenrechte, Werte von Wahrheit, Vertrauen, Respekt, Würde des Menschen sind zutiefst christliche Werte. Auch wenn heute proklamiert wird, das ist die Aufklärung. Die Aufklärung hat einfach probiert, christliche Werte atheistisch zu leben. Klappt einfach nicht so gut, weil im Tiefsten die Grundlage fehlt. Natürlich haben auch Christen Mist gebaut. Es gab Kreuzzüge, es gab die Inquisition und vieles andere, Religionskriege, Nordirland, Christen, die im Namen des Kreuzes aufeinander losziehen, Priester, die Waffen segnen, gibt es bis heute. Aber das ist nicht im Namen Jesu. Albert Frey singt in einem Lied, ich habe vergessen nachzugucken, in welchem, die im Namen des Kreuzes kamen, sind im Herzen oft selbst nicht bekehrt. Sie tragen den Namen Jesu, im Herzen sind sie aber nicht Jesu Jünger oder Nachfolger. Aber lasst uns heute nicht von den Entgleisungen reden, sondern von der Kraft der Auferstehung, die Kraft der neuen Schöpfung, die neue Schöpfung, die angefangen hat und die niemand und nichts aufhalten kann. Und wer an Jesus glaubt und wer Jesus nachfolgt, der ist Teil davon. Der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, Philipper 3, Vers 7 bis 11, ich weiß, dass das seltsam klingt. Da ist aber noch mehr. Ich betrachte alles als Verlust. Dabei redet er über seine Karriere als frommer Jude und Pharisäer, wo er alles erreicht hat, was man erreichen konnte. Und er sagt, jetzt wo ich Jesus kennengelernt habe, ist das sogar ein Schaden, weil mich das stolz macht und weil mich das von Jesus trennen kann. Denn König Jesus als meinen Herrn zu kennen, ist so viel mehr wert als alles andere zusammen. In der Tat, wegen des Messias habe ich alles verloren und betrachte es jetzt als Abfall, damit der Messias allein mein Guthaben ist und damit ich in ihm gefunden werde. Mein Status im Bund mit Gott wird nicht durch die Tora definiert, sondern durch die Treue des Messias. Der Bundesstatus, der von Gott kommt und dem Glaubenden gegeben wird. Jesus zu kennen, bedeutet die Kraft seiner Auferstehung zu kennen und an seinem Leiden Anteil zu haben. Es bedeutet die Art und Weise seines Todes mit ihm zu teilen, damit ich zur endgültigen Auferstehung der Toten gelangen kann. Der Apostel Paulus schreibt diese Worte aus dem Gefängnis. Er schreibt das nicht vom weichen Sofa aus oder vom Schreibtisch des Theologen. Er ist in seinem Leben und Dienst durch viel Leiden durchgegangen. Und er schreibt es an die Gemeinde in Philippi, wo er hoch und tief erlebt hat. Die ersten Gläubigen in Europa, die erste christliche Gemeinde in Europa. Er war im Gefängnis, er war am Leib und Leben bedroht. Gott hat ihn durch ein Erdbeben gerettet. Also vor dem Gefängnis wurde er natürlich noch fast zu Tode geprügelt. Nicht gerade die Postkartenerinnerungen an Ferien in Griechenland. Und er schreibt aus dem Gefängnis an die Christen in Philippi im Wissen, was Leiden heißt und was Leiden ist. Und richtet seinen Blick und sein Herz auf die Kraft der Auferstehung. Bevor Paulus zum Glauben an Jesus kam, war er ein pharisäischer Jude. Er kannte das Alte Testament in- und auswendig. Da kann man nur neidisch werden. Aber er hat es durch eine bestimmte Brille gelesen. Und jetzt begegnet ihm Jesus. Als Pharisäer hat er geglaubt daran, dass Menschen vom Tod auferstehen. Irgendwann, später mal. Und jetzt begegnet ihm mitten im Lauf der Geschichte ein Auferstandener, einer, der wirklich aus dem Tod zurückgekommen ist, mehr als das, der den Tod besiegt hat. Und plötzlich dämmert ihm, dass er vieles im Alten Testament neu lesen muss. Plötzlich weiß er, von wem Jesaja 53 schreibt. Er ist um unserer Sünde willen gemartert worden. Er weiß, von dem Psalm 110 schreibt. Er sitzt zu Rechten Gottes und hat alle Gewalt. Das ist Jesus. Er lernt, was es bedeutet, dass das Alte Testament immer wieder vom Tag des Herrn spricht. Und das sind dunkle Worte über den Tag des Herrn. Und er merkt und er lernt, wenn das Alte Testament über den Tag des Herrn redet, dann hat er sind zwei Sachen gemeint. Das eine ist dieser schreckliche Tag an diesem Freitag auf Golgatha, als sich die Wut und Macht und der Finsternis an diesem Kreuz und an dem Mann am Kreuz entlud. Und es ist auch der Tag am Ende der Zeit, wenn dieser Mann, der am Kreuz hängt, zurückkommt und Gericht halten wird. Für alle, die nicht an Jesus glauben, wird das ein schrecklicher Tag. Sie werden erkennen, wie groß ihre Schuld ist und dass es dann keine Umkehr mehr gibt. Aber für alle, die mit Jesus leben und für alle, die an Jesus glauben, wird dieser zweite Tag, wenn Jesus zurückkommt, ein Freudentag, ein Festtag. Und wir Menschen heute leben zwischen diesen beiden Tagen. Wir leben zwischen der Auferstehung und der Wiederkunft Jesu. Und vieles von dem, was die Auferstehung Jesu bewirkt, erleben wir und können wir als Menschen, die an Jesus glauben, jetzt erleben. Friede mit Gott, der nicht abhängig ist von religiösen Leistungen oder von meiner emotionalen Tagesform. Unsere Identität, unsere Würde liegt nicht daran, dass wir einen Job haben, dass wir ein gutes Einkommen haben, dass wir die richtige Familie haben, die üblichen Statussymbole, 2 Fernseher, 3 Fernseher und noch ein Tablet auf dem Klo. Die Identität und Würde von Jesus Jüngern hängt an ihm und an ihm allein und ist darum unerschütterlich, weil Jesus ist auferstanden, das kann niemand zurückdrehen. Wir haben eine Hoffnung, die größer ist als das Tagesgeschehen, größer ist als die kleinen und großen Katastrophen in der Familie und in der Welt. Wir haben eine Hoffnung, die unendlich groß ist, weil die Kraft der Auferstehung und die Kraft des Auferstandenen unendlich groß ist. Und wir sind eingeladen, nicht nur Zuschauer zu sein, oder Fans von Missionaren, die da tolle Sachen machen. Das ist gut. Betet für Missionare. Ich bin auch einer auf dieser Liste. Klar. Aber wir sind alle eingeladen. Wir sind alle Mitspieler, Mitakteure. Jeder auf seine Art. Jesus nachzufolgen. Daran mitwirken, dass schon jetzt, mitten in all dem Chaos, das noch da ist, dass schon jetzt etwas von der Schönheit Gottes spürbar, sichtbar, erlebbar wird. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes wächst. Und wenn das Reich Gottes wächst, dann wächst der Raum der Schönheit. Dann wächst Gerechtigkeit. Dann wird Ungerechtigkeit an den Pranger gestellt. Nicht jeder hat den Ruf in die Politik oder ans Gericht oder an die Polizei oder wo auch immer. Aber mithelfen und mindestens dafür beten, dass Gerechtigkeit zum Tragen kommt. Gerade da, wo Unrecht herrscht. Und Liebe, echte, wahre, tragende Liebe, die ist immer wieder umkämpft. Arbeiten wir daran, wie gesagt, letzten Sonntag hat Martin Mark eine sehr praktische Anleitung dazu gegeben, wie man Liebe lebt. Arbeiten wir daran und lassen wir uns von der Kraft Gottes, von der Kraft Jesu darin leiten. Die Realität ist aber auch, dass auch Christen jetzt noch mitleiden, wie Paulus schreibt. Ihn möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und an seinen Leiden teilhaben. Christen sind nicht auf Wolke 7, jedenfalls die meisten nicht oder nicht immer. Wir sind nicht ausgenommen von Krankheit, von Ungerechtigkeit, von Verfolgung. Im Westen kann man manchmal das Gefühl haben, wir haben so ein bisschen ein Naturschutzgebiet. Das ist alles weit weg. Realität ist, dass die Mehrheit der Christen in schwierigen Gebieten lebt, Verfolgung kennt, Not und Hunger. Wir sind noch Teil und nehmen Teil am Leiden dieser Welt. Aber wir leiden und haben Hoffnung. Wir sind nicht hoffnungslos im Schmerz, weil Jesus auferstanden ist. Schon jetzt die Auferstehungskraft leben und die Hoffnung, die auf die Auferstehung Jesu gründet, uns von dieser Hoffnung tragen lassen. Es gibt aber auch Teile dieser Auferstehungskraft, die wir auf dieser Erde noch nicht erleben werden. Es gibt so diesen schönen Satz, das Beste kommt noch. Das, was wir jetzt auf dieser Erde manchmal in Ansätzen sehen, erleben, das wird zur Vollendung kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er endgültig diese Erde und auch den Himmel wiederherstellt, wenn es einen neuen Himmel oder einen erneuerten Himmel und eine erneuerte Erde gibt, mit all der Schönheit, die schon da ist, minus all die Folgen der Sünde, das wird mehr als genial, das wird unvorstellbar. Alles geprägt von Schönheit, von Liebe, von Gerechtigkeit, von Gottes Wesen selber. Jede Blume, jeder Baum, jeder Mensch, jeder Berg, alles atmet Gottes Schönheit, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wesen. Ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlen wird. Ich war noch nie da. Aber es wird gut. Es wird mehr als gut, weil Gott gut ist. Und wer an Jesus glaubt und zu ihm gehört, der wird Teil sein dieser neuen Schöpfung, dieses neuen Lebens, dieses ewigen Lebens. Etwas von dem fängt heute schon an. Und es wird zur Erfüllung kommen, wenn Jesus wiederkommt. Halleluja, sechs Lud Paul. So ist es. In der Zeit dazwischen. Wir stehen in dieser Zwischenzeit. Es ist noch nicht völlig erfüllt, es ist noch nicht ganz da, es ist ein Anfang. In dieser Zwischenzeit leben wir in der Auferstehungshoffnung. Und es ist ein lustiges Ding mit den Sprachen. Die deutsche Sprache ist eine der wenigen, die fast unendlich viele Nomen zusammen basteln kann zu einem. Meine amerikanischen Freunde staunen immer, was für lange Wörter wir produzieren können. Schon allein das Wort Auferstehungshoffnung sind ja nur zwei Worte. Wir verbinden das einfach so. Ich habe dann nachgeschaut auf Ukrainisch, jetzt aus aktuellem Anlass, aber das wäre auf Englisch und anderen Sprachen das Gleiche. Man muss es wie auf zwei Arten übersetzen. Es ist die Hoffnung auf die Auferstehung. Es ist die Hoffnung, die Christen haben, dass dieses Leben hier auf der Erde, die 70, 80, 90, wie viel auch immer uns vergönnt sind, Jahre, dass das nicht das alles, nicht alles ist, sondern eigentlich erst das Klassenzimmer, die Lernphase und das Eigentliche kommt noch. Es ist die Hoffnung auf eine Auferstehung in eine Welt hinein, die nur von Gott und nicht mehr von Sünde geprägt ist. Diese Hoffnung haben Christen. Aber das ist nicht alles. Es ist auch die Hoffnung aufgrund der Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir nicht nur Hoffnung für, ja, irgendwann kommt's denn schon mal gut. Das ist nicht alles. Wir haben jetzt ganz konkret Hoffnung. Auch für Situationen, die hoffnungslos scheinen. Krisen in Familien, Spaltungen in Kirchen, in Gemeinden, zwischen Generationen, bis hin zu Kriegen. Es gibt so viel Grund, Hoffnung zu verlieren. Aber weil Jesus auferstanden ist, weil er Tod und Sünde überwunden hat, können wir seine Macht jetzt schon erleben, erbeten, erwarten. Wir haben Hoffnung, auch für sogenannt hoffnungslose Fälle. Und wenn du am Morgen aufstehst und in den Spiegel guckst und dir selber so das Wort, der hoffnungslose Fall in der Familie bin ja wohl ich, an den Spiegel schreiben willst. Wenn du an Jesus glaubst, tu es nicht. Es gibt Hoffnung in Jesus, sogar für dich, sogar für mich. Aber es gibt auch Hoffnung für Situationen, wo wir uns nicht einmal vorstellen können, wie das gut kommen kann. Wo wir nicht einmal wissen, wenn ich für die Ukraine bete, ich kann Gott keine Vorschläge machen. Gott, das wäre jetzt deine Strategie. Wenn ich du wäre, würde ich es so machen. Das käme sowieso nicht gut. Oft ist es nicht mehr als ein Seufzer. Herr, erbarme dich. Aber dieser Seufzer gründet auf der Hoffnung der Auferstehung. Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir miteinander singen, Gott anbeten, uns auch in Liedern erinnern lassen an Jesus, an die Hoffnung, die er ist, die er hat. Und du bist eingeladen, in dieser Zeit mit aufzustehen, noch nicht jetzt, dich durch die Lieder, durch das Singen, durch die Gemeinschaft neu mit dieser Hoffnung, mit dieser Kraft der Auferstehung berühren zu lassen. Es gibt auch das Angebot vom Segnungsgebet. Es sind ein paar Leute da hinten gerne für dich bereit, wenn du merkst, ich kann das nicht. Meine Hoffnung ist zerbrochen. Dann ist christliche Gemeinschaft besonders wichtig. Lass für dich beten. Ganz schlicht und einfach. Nicht, weil die Beter so toll sind, das sind sie, aber weil Gott so toll ist, weil Jesus so gut ist, er ist auferstanden. Solange wir auf dieser Welt leben, wird die Hoffnung manchmal müde. Das ist ganz normal. Lasst uns füreinander beten, miteinander beten. Die Einladung besteht. Ich bete jetzt und nachher ist diese Zeit vom Lob, Anbetung, Segnungsgebet, Gegenwart Gottes. Jesus, heute denken wir ganz besonders daran, dass du auferstanden bist. Du hast am Kreuz die Schuld aller Menschen auf dich genommen, aber du bist nicht im Tod geblieben. Du lebst. Und der Tag deiner Auferstehung ist der Beginn einer neuen Schöpfung, der Beginn der Revolution von Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit. Und Jesus, du siehst uns Menschen, du warst und bist einer von uns. Du hast deine Menschheit nicht abgelegt, du bist einer von uns. Und du weißt, wie schnell wir müde werden, wie schnell die Resignation mit ihren langen, kalten Fingern nach uns greift. Ich bitte dich ganz besonders für alle hier drin, denen die Hoffnung klein geworden ist, so klein, dass sie sie vielleicht nicht mehr sehen. Ich bitte dich, dass du gerade heute kommst, sie berührst durch deinen Heiligen Geist und dass du, Gott der Hoffnung, ihre Hoffnung erneuerst durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Amen.